Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren ziemlich speziellen Sonderausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet nach wie vor auf der Inselgruppe Hawaii in der Südsee, und zwar genau genommen befinden wir uns auf der Insel Maui und dort an einem Ort, der bekannt, vielleicht weltberühmt geworden ist als Mekka der Surfer, Paia. Und das, was Sie da im Hintergrund sehen, ist ja die typische Restaurant- oder Café-Umgebung, und man trifft 11 Stunden Zeitdifferenz von zu Hause entfernt interessante Leute, sehr überraschend. Neben mir ein bekannter Mann, Leslie Mandoki, der Musikproduzent, der Musiker, Soulmate, Rock'n'Roll Hall of Fame, glaube ich sogar. Also wir werden das genauer erforschen in den kommenden Minuten. Und wir sind hier gemeinsam eingeladen bei Freunden an einem Geburtstagsfest und haben uns dort getroffen und spontan entschieden, in Hawaii, in Paia, über die Essenz des Lebens zu sprechen, über das Wichtigste, was man über das Leben gelernt hat als bekannter, als berühmter Musiker. Leslie, ja, du bist auch wie ich das erste Mal jetzt hier in Hawaii. Was ist das Wesentliche an Hawaii? Was ist das hawaiianische Lebensgefühl? Was ist the soul of Hawaii?
Also ich glaube, wir in Europa, oder besonders in zentrales Europa, also mittendrin, wir sind täglich furchtbar aufgeregt in der Früh schon über die Nachrichtenlage, weil so viele Gewissheiten weggewackelt sind im Leben. Wir befinden uns also emotional auch, aber auch rationell betrachtet, also eigentlich in so einem Labyrinth der Krisen ohne Kompass. Und hier auf Hawaii spürt man davon gar nichts. Also hier geht es nur darum, also wie kommen die Wellen und wie viel Grad ist dann heute so. Und das ist ein herrlicher Moment, weil aus der ganzen Welt sind jetzt Freunde zusammengeflogen, was völlig unterschiedlichste Walk of Life, wie es auf Englisch heißt, also Bereiche des Lebens. Und gestern tief in der Nacht noch Gespräche über AI, also KI, wie es auf der Nachrichtenlandschaft dann auswirkt, natürlich wie es auch bei uns als Musiker oder Filmindustrie auswirkt. Und es ist für mich immer eine sehr schöne Zeit, weil nach der Grammys bleibe ich normalerweise ein bisschen in Los Angeles hängen und dann fahre ich also einfach zu Freunden, schreiben wir gemeinsam Musik und das ist immer sehr viele, meine Bandmitglieder wohnen ja in Los Angeles. Und natürlich auch mit Disney, wo ich immer jahrelang intensive musikalische Kooperation pflege. Also das gibt's immer sehr viele Berufliches natürlich. Da gibt's gute Hangs sozusagen, also wo wir einfach so ohne ein Ziel zusammenkommen, einfach mal über Musik zu musizieren, ohne jetzt bestimmtes was aufzunehmen. Also das ist, ist eine herrliche, immer sehr gute Zeit. Und jetzt dieses Mal gab es noch ein schnell mal so ein hawaiianisches langes Wochenende. Also mit Freunden. Und das ist immer sehr bereichernd, weil man unterschiedliche Lebensbereiche von Korea, von Amerika, Ost-West-Küste, natürlich Great Britain, also Vereinigte Königreich oder auch aus Deutschland oder aus der Schweiz wie du. Das ist so querbeet, und natürlich bin ich auch hier in Ungarn reingelaufen in diesen Café, weil wie soll das anders sein? Also ein kleines Volk mitten in Europa, an der Nahtstelle von Orient und Occident, immer so sehr eigensinnig. Auch mit der Sprache, der mit nichts ist verwandt. Also selbst die frühere Lehrmeinung, also das finnugrische Sprachfamilie ist schon längst aufgelöst. Und das ist natürlich, wenn wir so einen halben leeren Kaffee reinlaufen hier, dann treffen wir natürlich auf einen Ungarn. Das ist ja geil. Okay. Aber das war es, als ich neulich mit meiner kleinsten Tochter Julia zwischen Kyoto und Tokio unterwegs war mit dem Bahn, mit der Shinkansen. Und dann sind wir einfach bei Fujiyama ganz kurz angehalten. Wem treffen wir? Also, ich habe nur einfach eine so europäisch aussehende Persönlichkeit fragen wollen, wo ich was finde. Glaub ich habe einen Abfalleimer gesucht und dann antwortet er mir sofort auf Ungarisch. Also das ist so spannend. Und hier das spezielle Groove oder spezielle Atmosphäre hier auf Maui, also auf der hawaiianischen Inselgruppe, ist, dass hier ist alles total entspannt. Also alles, was uns in Europa anspannt, entspannt. Also das ist also, aber es ist natürlich, ich habe jetzt versucht, das in den 2 Tagen anzugewöhnen, nicht unbedingt Nachrichten zu lesen, aber das ist natürlich unvermeidbar.
Was kann man eigentlich als Europäer, du lebst in Deutschland, ich lebe in der Schweiz, was kann man von Hawaii lernen? Kann man da überhaupt etwas lernen? Ist das ein exklusives, insulares Lebensgefühl oder kann man diese Entspanntheit eigentlich auch nach Europa übertragen? Wäre ja bitter nötig.
Ich glaube, es wäre bitter nötig, weil diese Labyrinth der Krisen sind so lähmend mittlerweile und wir sind alle gut beraten, wenn wir alle gemeinsam versuchen, den Kompass zu finden. Und ich glaube, gerade wir Musiker, wir Künstler sind dafür verantwortlich, darüber zu reden und unsere Werke und das, in meinem Fall unsere Songs darauf hinauszurichten, darüber zu singen, was uns verbindet, was uns eint, was es gemeinsam ist und nicht darüber, was uns trennt und was uns die Unterschiede hervorzuheben. Also deshalb, ich glaube, das ist sehr wichtig, hier mit ein bisschen Distanz, also viele tausend Kilometer von zu Hause entfernt zu sagen, okay, lass uns nur noch darüber reden, wie wir eine bessere Welt für unsere Kinder bauen. Und das allererste ist, die Gemeinsamkeiten zu finden. Und ich klinge jetzt ein bisschen altmodisch, aber Frieden. Frieden und Freiheit. Und mein gesamtes Leben ist geprägt von dieser Sehnsucht nach Freiheit. Aber der Zwillingsbruder von Freiheit ist nun mal Frieden. Und wir müssen einfach mal zu diesem Traum zurückfinden, was 1989 Europa widerfahren hat. Und das fiel nicht vom Himmel, aber Glück regnete vom Himmel. Und wenn jemand mir gesagt hätte, vor 50 Jahren, als ich nach als illegaler Einwanderer, als Flüchtling, als aussuchender Antikommunist, als Stimme der studentischen Opposition damals gegen die Kommunisten in Deutschland aufschlug und noch kein Wort Deutsch sprach, was jemand gesagt hätte, eines Tages wird das Wort des Jahres kriegstüchtig. Also da hätte ich gesagt, na, also Deutschland ist also so dermaßen friedfertig. Also deshalb sollten wir uns ein bisschen hier von Hawaii, also von Maui aus ein bisschen uns neu sortieren und versuchen, unsere Friedfertigkeit ein bisschen hervorheben und versuchen, Brücken zu bauen.
Ich wollte eigentlich das Thema Deutschland gar nicht so prominent ansprechen. Ich habe das gestern auch in meiner Sendung getan. Ich habe da eine Aufzeichnung gemacht, etwas vom Südosten mit Blick auf eine dieser wunderschönen Buchten hier auf Hawaii. Und plötzlich wurde ich da konfrontiert mit einigen eben Nachrichten aus Deutschland. Und wenn man hier ist, fragt man sich auch als Schweizer, und wir müssen das einfach noch kurz abhandeln, der Vollständigkeit halber. Du bist in Deutschland ja auch voll dabei, du kennst alle Politiker, du beobachtest das Land seit vielen Jahrzehnten. Es ist ja irgendwie unfassbar, was in Deutschland abgeht. Ich meine, die Wirtschaft steckt irgendwie im Sumpf, die Politik ist dabei, dass sich alle gegenseitig die Augen auskratzen. Man hat das Gefühl, es ist ein unglaublich anstrengendes Lebensgefühl in Deutschland. Leslie Mandoki, du kannst das vielleicht deuten mit der Sensibilität des Musikers, der mit den Größten dieser Branche zusammengespielt hat. Wo steckt eigentlich in Deutschland der Wurm drin? Wo müsste man ansetzen?
Also ich glaube, wir sind irgendwo mal furchtbar falsch abgewogen. Es ist ein wunderbares Land und hat eigentlich so viel Kraft zu gestalten. Und irgendwann mal ist es ein bisschen ausgerutscht. Und das ist, deshalb sage ich also meine Terminologie dafür, das ist ein Labyrinth der Krisen ohne Kompass. Weil eigentlich in fast allen Bereichen gleichzeitig Dinge auf uns zugekommen sind. Warum? Weil die Gewissheiten, die die Menschen brauchen, weggewackelt sind. Und Politik beschäftigt sich zu wenig mit der Lebensrealität von Menschen. Und wenn zu viele in der Gesellschaft das Gefühl haben, ihre eigene Lebensrealität wird von Politik nicht mehr abgebildet, dann verlieren sie sich in eine Art Repräsentationslücke. Und das macht dieses Gefühl, was du darauf was du darauf hinaus
machst. Also jeder ist dann quasi in seiner eigenen Blase drin, in seinem eigenen Schützengraben und das Verbindende fällt eigentlich weg.
Eben, und deshalb Musiker sind verpflichtet geradezu, die Verbindende hervorzuheben, also da, wieder Brücken zu bauen, selbst dann und selbst dort, wo eigentlich die zusammengebrochenen Brückenpfeiler kaum noch zu sehen sind. Und weil es gibt momentan keinen wirklichen Bereich der Gesellschaft, wo wir sagen können, das funktioniert aber super. Und wir nehmen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Deutschland war immer für die finanzielle Stabilität gestanden, also Schuldenbremse. Und das Problem ist, wenn der Politik an Glaubwürdigkeit massiv verliert. Ein Journalistenkollege von dir hat mal gesagt, dass unser gegenwärtiger Bundeskanzler Friedrich Merz führt die Regierung so, als wäre er eine CEO, also eine Vorstandsvorsitzende. Den widerspreche ich jetzt einmal mal, weil jeder Vorstandsvorsitzende, der immer das Gegenteil macht davon, was er verkündet, der würde ganz rabiat und ganz schnell von Aufsichtsrat, also vor der Vorversammlung, eigentlich den Aufhebungsvertrag zugestellt bekommen. Weil das ist einfach so, das ist der Grundwesen der Demokratie, dass man eigentlich sich zur Wahl stellt mit einer klaren Aussage. Und das kannst du nicht eigentlich anschließend einfach alles abkassieren. Also um zu sagen, okay, das habe ich zwar gesagt, aber jetzt machen wir das Gegenteil. Und wir kündigen an, im Sommer wäre das halt für alles spürbar, eben die anderen Herbstreformer, ja auch nicht. Also das ist nicht okay. Und wir müssen uns aufraffen. Und die deutsche Geschichte zeigt uns, dass eine bemerkenswerte, wunderbare Art und Weise hat Deutschland den Zivilisationsbruch der Zweiten Weltkrieg, dieser unglaubliche Schande, aufgearbeitet. Und es war ein lebenswertes Land gebaut. Und es wackelt momentan ein bisschen. Und was der ganze Welt beobachtet wird, warum wackelt das dann so? Wir müssen als Künstler wirklich dafür, dass es alles wieder ein bisschen ehrlicher wird. Also wir müssen von der Politiker erwarten dürfen, dass sie das sagen, was sie tun, und das tun, was sie sagen.
Was ja interessant ist, was du angesprochen hast, zumindest mein Eindruck, gerade auch die Kultur, die Musik, das Theater, der Film hat sich ja in den letzten Jahren auch immer stärker in diese Schützengräben der Politik hineinziehen lassen. Und das ist ja das Faszinierende, das ist ja eigentlich das Reizvolle an der Musik, die du machst, vor allem mit dieser Supergruppe der Soulmates. Das ist ja gewissermaßen das hawaiianische Lebenskredo in ein musikalisches Programm übertragen, dass nämlich unterschiedlichste Leute, unterschiedlichste Szenen, unterschiedlicher Herkunftstraditionen, die kommen zusammen, machen eine Musik im Stile der Völkerverbindung. Also auch die Kultur muss irgendwie raus aus diesen politischen Konfrontationen und Konfliktzonen. Und meines Erachtens ist die Kultur viel zu stark da drin. Auch der Sport wird ja da politisch vereinnahmt. Also ich empfinde das als grauenhaft.
Ich glaube, dass, was ich bei unserem ganzen Gespräch immer wieder versuche, penetrant in den Vordergrund zu rücken, es geht um die Gemeinsamkeiten, es geht um die Brücken zu bauen, es geht um das Miteinander. Auch geschichtlich zu verstehen, warum gewisse Teile von Europa unterschiedlich denken. Und auch die EU wieder ein bisschen neu zu definieren und Neuheit eigentlich darauf uns zu besinnen, was eigentlich die EU zusammengebracht hat. Das sind unterschiedliche Nationalstaaten mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, mit anderen geschichtlichen Entwicklungsphasen. Und das macht es uns eigentlich stark, wenn wir daraus eine Einheit formen wollen, in dem Sinne, dass Überregulierung, dann hat man was Falsches gemacht, weil das ist diese Farbigkeit, diese Diversität ist eigentlich der Kraftgebende in Europa, und dazu müssen wir zurück. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass gerade wir Künstler, und bei uns beim Soulmates ist es halt so, wenn man nur auf die Bühne guckt, dann sieht man also da völlig unterschiedliche Herkunft. Also das ist natürlich ein bisschen New York Schwerpunkt oder Los Angeles und London, aber es ist natürlich, ich bin nicht der einzige Flüchtling, oder genialer Bassist Richard Bonner ist aus Kamerun geflüchtet, damals nach Paris, bevor er Weltstar wurde. Also ist eigentlich diese ikonische Legenden aus der großen britischen, also englische, schottische Progrock-Szene, also wie Ian Anderson von Jet Total und damals der inzwischen verstorbene Jack Bush von Cream. Und das ist ein genialer Engländer. Und da gibt es eine ganz, ganz, ganz lange Liste bei uns im Soulmates, also von Chris Thompson, von Manfred und Earthman und oder von der Jüngeren, dann wie Nick Kershaw. Und so auf der anderen Seite die Amerikaner, die mit der Fusion wie Al Di Meola und Mike Stern und Randy und Michael Brecker. Am Anfang leider Michael ist dann sehr früh verstorben, der Bill Evans. Also das sind so, wenn mir ging es immer darum, dass auch da was vereint. Also diese harmonische Struktur und der britische Prog-Rock mit dem großartigen textlichen und Arrangement-Aspekte, großartige Produktionsstile und Techniken, aber vereint mit der absoluten, unfassbaren Virtuosität der Amerikaner. Und natürlich, da kommen geniale deutsche Musiker wie Till Brönner dazu, der eigentlich mit seinem Professor, mit Randy Brecker, dann dort bei uns...
Dem Trompeter.
Ja, der Trompeter, ja. Also das ist 16 Grammys, also insofern...
Aber warte mal, wie hast du das eigentlich fertiggebracht, all diese Leute zusammenzubringen? Ist das primär eine Frage des Geldes? Ist das dein persönliches Charisma? Ist das die ungarische Anarcho-Mentalität sozusagen, die ungarische Unerschrockenheit, auch auf diese Big Names einfach zuzugeben? Bitte erkläre uns das Geheimnis. Und es sind wirklich, meine Damen und Herren, er hat das jetzt so beiläufig hier erwähnt. Ich meine, die Namen, wir reden da von Jack Bruce, leider verstorben, dieser Superbassist, der mit Ginger Baker und Eric Clapton die Band Cream gegründet hat. Das ist ja der Soundtrack sozusagen der Freiheit aus den 60er Jahren. Dann mit Supertramp John Halliwell, der Saxophonist, eine ganz bekannte Figur. Viele weitere Namen, Till Brönner, das ist gefallen. Also erklär mal, wie ist dir das eigentlich gelungen, dieses All-Star-Team, diese All-Star-Truppe da zusammenzutrommeln? Und vergessen wir nicht den von dir auch erwähnten Ian Anderson von Jethro Tull, diesen Minstrel in the Gallery.
Absolut. Aber wir können jetzt mal, das ist ein bisschen nach Ausschlusskriterium. Also Geld spielt gar keine Rolle, weil bei den Jungs, die mal 80 Millionen Alben verkauft haben und Leben lang im Stadion und dann irgendwann mal in kleinere Hallen gespielt haben, also da spielt Geld wirklich gar keine Rolle. Das ist Idealismus, das ist immer noch das, was uns dazu verführt hat im Leben, das zu machen, was wir machen. Nämlich Musik für eine bessere Welt. Und das ist dann auch der Reiz, ein was Frisches, was Neues zu machen, was eben sich ernährt in, künstlerisch von dieser britischen Progrock-Qualität, aber von amerikanischer Fusion-Qualität. Und diese beide, der virtuose amerikanische Solisten, wahnsinnig wie Al Di Meola zum Beispiel, oder Bill Evans oder Randy Brecker.
Aber wie kommst du jetzt an seinen Al Di Meola ran? Da rufst du den einfach an, sein Management, sagst du, Al, könnten wir nicht mal ein bisschen da zusammen spielen? Wie läuft so etwas ab?
Ja, also, muss ich ehrlich sagen, es gibt da so einen Blutsvertrag von Anfang an, nämlich, dass wir keiner redet mit dem Management von anderen. Also das ist, wir reden immer nur miteinander, also und ganz direkt und das unsere Manduki Soulmates, jeder kann halt in der YouTube oder wo auch immer nachschauen, also bei Manduki und dann Soulmates dazu und da erzählen wir auch die Geschichte. Das ist eigentlich war immer die Musik und die sagen dann die Jungs, wenn die darauf angesprochen werden von Journalisten, also was bewegt euch dann, das zu machen? Und da gibt es auch eben den Dokumentarfilm Inside of Sound, also auf unserem YouTube-Kanal zu sehen, wo sie dann auch sagen, eigentlich das sind die letzten Kompositionen und seine Texte und seine Art zu produzieren. Und das ist eigentlich die Magic, also das ist eine fachliche Angelegenheit, also dass die Art der Musik, wie wir machen, und die wir machen, also auch die Botschaften, das wird weitestgehend eigentlich hundertprozentig geteilt. Und wenn man sieht, also was jetzt das aktuelle Album, was in der Rock and Roll of Fame geehrt wurde und abgefeiert wurde als Modern Times Masterpiece, also wir beziehen uns auf die Herausforderungen von heute, von hier. Und deshalb ist es, glaube ich, für alle wichtig, dass wir hier und jetzt und morgen leben.
Was ist das Geheimnis? Du hast mit den Besten zusammengespielt. Was ist eigentlich das Geheimnis dieser absoluten musikalischen Superstars, der großen Namen, die da auf den Bühnen stehen? Was ist am Ende das ausschlaggebende Kriterium, dass es eben diese Musiker geschafft haben. Und was zeichnet diese Persönlichkeiten aus, mit denen du ja wirklich auf Du und Du, das ist interessant, sie müssen sich auch diese Dokumentarfilme im Internet anschauen, wie da die Produktionsweisen von Soulmates beschrieben wird. Das ist ein sehr familiärer Umgangston. Ja, was ist das Geheimnis dieser Superstars, dieser ganz großen Helden der Musik?
Ich glaube, es gibt eine sehr einfach erklärbare Geheimnis. Wir haben alle in sehr jungen Jahren gestellt die Frage, wie ist es mit unserer Selbstwirksamkeit? Was können wir damit bewegen, was wir machen? Und das hat dann bei uns allen auch hin und wieder zu echter Verzicht geführt, weil wir waren eben halt mit 15 nicht in irgendeinem Eisdealer und haben nach der Mädels geguckt und in irgendeiner Disco abgehangen, sondern in dunkle, feuchte Keller geübt und geübt und geprobt und dann nochmal und unsere eigene musikalische Sprache gesucht und gefunden und eben halt dann diese Selbstwirksamkeit geprüft, der eigene Durchdringungsgrad. Und ich glaube, alle diese großartigen, längenden, bildenden Ikonen zeigen ja das aus, dass sie alle sehr, sehr demütig sind unser Publikum gegenüber. Also ich kenne sehr viele Popstars, viele habe ich auch selber produzieren dürfen, die eben diese Demut nicht besitzen. Bei Soulmates ist es so, dass alle sind unglaublich respektvoll gegenüber der Musik an sich, das Handwerk. Das heißt, das ist nicht nur die intellektuelle und die emotionale Botschaft, sondern das ist die handwerkliche Umsetzung dessen und eben diese demütige Haltung gegenüber unserem Publikum. Weil das muss man in dieser hier von Maui aus mal einfach mal so ein bisschen entspannt mit einem gewissen Abstand auch zu der täglichen Wahnsinn, was wir so erleben. Also Abstand von der Tageszwänge, raus aus der Komfortzone, raus aus der Echokammern und der Filterblase, sagen, dass es eigentlich unsere Stimme ist nur so stark, wie die Liebe unser Publikum es uns gestattet.
Wer ist die größte Figur jetzt in dieser ganzen Musikszene, die du entweder kennengelernt hast, zusammengearbeitet hast oder vielleicht von Ferne bewundert hast? Wer ist für dich in deinem persönlichen All-Star-Team die absolute Nummer eins all jener Legenden, die in den letzten, ja, sagen wir mal 50, 60 Jahren die Musikgeschichte geprägt haben? Zu wem schaust du da am stärksten hinauf? Von wem hast du da am größten den Respekt und die Bewunderung?
Also definitiv Ian Anderson. Also das ist für mich dann eine Art große Bruderfigur. Also eine unglaubliche musikalische, aber auch intellektuelle Persönlichkeit mit einem klaren Kompass. Und am Anfang unseres Gesprächs sprachen wir über die Politik. Und es ist genau das, wo Ian Anderson zum Beispiel nie ein Millimeter abgewichen ist von einem klaren Kompass. Und das ist wichtig. Und wenn es der Politik nicht den Menschen diesen klaren Kompass gibt, dann muss es Kunst machen. Das ist eine Verantwortung. Und diese Liebe von unserem Publikum zu unserer Musik. Also, was ist für ein unfassbares Privileg? Das ist, was für eine Ehre ist es, dass unsere Musik ein Teil des Lebens unser Publikum geworden ist. Und wenn dieser unfassbare Privileg ein Teil wird, dann müssen wir jetzt in dieser Zeit, wo die Krise jeder spürt, auch was zurückzahlen, nämlich dabei zu sein bei der Lebensqualität von den Menschen.
Du bist seit vielen Jahrzehnten stehst du auf der Bühne. Du hast Hits geschrieben, du hast gesagt, du hast bedeutende Musikerstars produziert, du bist selber ein Star, du hast die Hitparade gestürmt und wurdest da bewundert, auf Händen getragen, du hast viele Stars gesehen, die auch mit den Dämonen des Ruhms kämpfen mussten. Wir haben über Jack Bruce gesprochen, den legendären Bassisten. Viele auch dieser Generation sind ja auf der Bühne verglüht, richtig gehend, sind in Drogen hineingekommen, Alkohol und so weiter. Was ist da vielleicht deine wesentliche Beobachtung? Du bist ja irgendwie bodenständig geblieben. Zwar ein rebellischer Charakter, so würde ich dich einschätzen, aber irgendwie auch diszipliniert. Was ist das Problem, dass da gewisse Stars mit dem Ruhm nicht zu Rande kommen? Du hast das ja vielleicht auch aus nächster Nähe erlebt. Was geht da ab?
Ich glaube, dass die wirklich ganz Großen, und ich würde jetzt einen Freund von mir nennen, der jetzt gerade 75 Jahre alt geworden ist, der sehr stark mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen hat, Phil Collins. Also ich habe bei Phil noch nie erlebt, und das gilt dann von Ian Anderson und bis alle anderen, nie erlebt, dass er sich nicht als normaler Mensch sich definiert hat. Und es ist immer so, dass eigentlich dieser One-Hit-Wonder, also die mal einmal ganz kurz in der Licht der Öffentlichkeit getreten sind, die haben dann meistens Probleme damit. Also, dass die eigentlich, weil der Leistungsprofil, also die handwerkliche Kraft, also der Fleiß, hat sich dann nicht so entfaltet, und da haben sie Probleme. Aber diese Legenden, diese Ikonen, also die leben lang immer mit Demut Publikum gegenüber treten mit ihrer Musik, die sind nie ausgerutscht, die sind nie weggerutscht. Also es gibt natürlich Momente, wo wenn man über Jack Roos spricht, also dass so eine unglaubliche, kraftvolle Megatalent einfach ein Lebensmaß hineingerät, wo er mit dem Leben nicht klarkommt. Und dann kann man möglicherweise mit Alkohol oder Drogen in Berührung kommen. Bei ihm war das Alkohol. Aber dann wächst man da heraus. Es war wunderbar für mich zu erleben, mit ihm 20 Jahre bis zu seinem letzten Konzert, also was er mit uns gespielt hat, zusammenarbeiten zu können, wo man es also bewältigt, was man drüber wächst und mit der Herausforderung des Lebens einfach gemeinsam wächst.
Wie bist du persönlich mit dieser Droge des Ruhms und der Berühmtheit umgegangen, ohne eben abzuheben, ohne dich sozusagen auch mit künstlichen Mitteln in einen verlängerten Rausch da hinein zu delirieren und halluzinieren?
Also das ist überhaupt keine Herausforderung. Also ich empfand mich nie als berühmt. Ich bin einfach dankbar, demütig, dass ich das machen darf, was ich mache. Und ich weiß, dass ich das unser Publikum zu verdanken habe. Und ich habe das dann nie vergessen. Und das ist, diese Musik ist für unser Publikum über ihr Leben, über ihr Gefühlswelt. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich so viele Freunde gefunden habe in der Szene, die diese Vision mitgetragen haben, mitgegangen sind. Und dann eigentlich meine Leidenschaft ist das, was uns heute Abend auch wieder zusammenbringen wird hier auf Maui, mitten in der Ozean, das ist so herrlich fernab von allem, dass man mit Freunden zusammenkommt aus verschiedenen Bereichen des Lebens und versucht von der Sicht des Künstlers, der Sicht des Musikers einfach mal einen Beitrag dazu, zu einer besseren, eine menschlichere Welt zu leisten.
Du bist auch schon jetzt lange im Geschäft, du bist über 70 Jahre alt und hast viel erlebt. Was ist eigentlich das Wesentliche, was du über das Leben gelernt hast, durch die Musik, durch all diese Erfahrungen, die du auf der Bühne und in den Übungsräumen, in den Produktionsstudios gemacht hast? Was ist die Essenz dessen, was du gelernt hast über das Leben dank der Musik?
Ich glaube, dass man der Vision noch nie aufgeben darf, also dass man immer stark an seiner eigenen Vision festhalten muss und dass man tugendhaft, fleißig das runterbrechen muss und dass es ein Handwerk ist. Also Tag für Tag für Tag, man geht seinen Weg. Das ist sehr, sehr wichtig.
Wir haben am Anfang etwas über die Politik gesprochen, sind etwas in die düsteren europäisch-deutschen Landschaften hineingeraten. Allerdings müssen wir sagen, jetzt auf Maui auch etwas wolkenverhangener Himmel. Es wird ein Sturm erwartet, viel Regen, das ist hier die Ausnahme. Aber am Ende dieses Gesprächs noch die Lichtblicke für Europa, für Deutschland. Wo ist das Positive? Das ist ja auch die Aufgabe des Künstlers. Ihr seid ja Sendboten, die Herolde des Lebens, der Inspiration, der Götterfunken, der in euch immer wieder zündet, den ihr da auf der Bühne reproduzieren müsst, um das Publikum zu begeistern. Wo sind, abgesehen von den Mandoki Soulmates, die natürlich ein Lichtblick sind, was siehst du für weitere Lichtblicke, gerade auch in Deutschland, wo ja die Stimmung tatsächlich etwas im Keller ist? Wir müssen die Deutschen etwas aufmuntern hier aus Maui.
Also ich glaube, wir müssen auf unsere Tugendhaftigkeit wieder besinnen. und primäre und sekundäre Tugenden und Respekt für diejenigen sollen, die tatsächlich systemrelevante Arbeit leisten und in der Gesellschaft für diese Menschen mehr Anerkennung schenken, weil die verdienen das. Und ich rede jetzt mal über eine Krankenschwester der mit 30 oder ein Feuerwehrmann mit 35, der mitten in der Stadt von München zum Beispiel Dienste, systemrelevante Dienste leistet. Wir sollten sie mal angucken und also ein bisschen mehr um ihre Lebensrealität uns annehmen und nicht immer nur Orchideenthemen und verlaufen. Das eine oder andere ist, wir sind verpflichtet, Frieden zu schaffen in Europa. 1989 ist der Berliner Mauer gefallen, da ist ein Vorhang durch die ungarische Sehnsucht nach Freiheit zerstört worden und damals stand Helmut Kohl mit Willy Brandt in Berlin zusammen mit Hans-Dietrich Genscher und hat Willy Brandt gesagt, Helmut, die Ungarn haben den ersten Stein aus der Berliner Mauer geschlagen. Und wenn wir das bedenken, dass 1989 als Glück regnete vom Himmel, welche Lebensgefühle wir in Deutschland hatten und welche Lebensgefühle wir heute haben in Europa und Deutschland und auch der Brücke der deutsch-ungarischen Freundschaft, wie ramponiert er heute, als sich das anfühlt. Ich denke dann, wir haben in Deutschland alle guten Möglichkeiten, darauf uns zurückzubesinnen, auf diese Kraft, was 1989 uns alle ausgemacht hat. Und jetzt nochmal daraus Kraft schöpfend, einfach mal einer nach dem anderen die Themen abzuarbeiten und nicht immer rauszurennen, wie unsere gegenwärtige Regierung tut, und irgendwas zu versprechen und dann dabei nicht mal zu denken, dass man vielleicht auch einhalten sollte. Ganz enttäuscht sein, dass die Menschen genau das erwarten, dass ist das passiert, was man gerade versprochen hat. Aber nur einmal, das ist der Grundwesen der Demokratie. Und Demokratie ist in Gebrauch, das sehen wir. Deshalb, ich kann jetzt nur noch damit schließen, diese Gedankenwelt. Ich bin als illegaler Einwanderer nach Deutschland gekommen, der kein Wort Deutsch sprach, vor 50 Jahren. Und ich habe drei Dinge anders vorgefunden als es heute. Der erste war, Deutschland war verliebt in das Gelingen. Also das wünsche ich mir für unser Land, dass es diese Verliebtsein in das Gelingen wieder breit empfunden wird. Das gibt ein Glücksgefühl. Der zweite war, da ich kein Wort Deutsch sprach, ich habe so Deutsch gelernt, das auf der linken Seite der Tisch war Süddeutsche Zeitung, auf der rechten Seite war Frankfurter Allgemeine Zeitung und ich bin von zensierter Osteuropa entflohen und in der Mitte drin war halt ein Wörterbuch. Und dann habe ich festgestellt, dass zwei wunderbare Tageszeitungen nur zwei Themen gab, wo sie einer Meinung war, ein Wetterbericht und ein Fernsehprogramm. Das war Pluralismus pur. Also und dazu müssen wir mal zurückkehren, weil die Meinungskorridor darf nicht eingeengt sein, sondern muss wieder verbreitet sein. Das soziale Kosten der anderes sein darf nicht so hoch sein. Das ist das und der dritte. Also ich bin von einer militanten von Russen oder von der Sowjets besetzte Osteuropa entflohen und wo jede Straßenecke da Poster war von der kommunistischen Partei, der natürlich ein Parteisystem mit dem neuer proletarischer Menschenbild mit der Maschinenpistole in der Hand. Also ich bin von dieser schrecklichen Niederschlagung von der Russen, von der ungarischen Volksaufstand 56, also geprägt von dieser Sehnsucht nach Freiheit und Sehnsucht nach Frieden. Und als ich nach Deutschland kam, ich bin in der ersten Ostermärsche, habe ich teilgenommen und habe gesagt, ja, also das ist diese Friedfertigkeit, wie Deutschland der Schande des Zweiten Weltkrieges bewirkt. Wunderbar, großartig. Und da kann ich nur sagen, lass uns wieder von dieser Kriegstüchtigen mal abkommen und wieder mal friedfertig. Weil wenn ich das jetzt höre, ach, die deutsche Autoindustrie brauchen wir nicht, wir machen Rüstungsindustrie. Haben gesagt, opa, also Ärger, was ist da so hier schiefgelaufen? Weil da gibt es ganz einfache Zusammenhänge. Wenn ein Werk mal einen Panzer verlässt, ab dem Augenblick braucht er nur Geld und es ist eine Tötungsmaschine. Also ein Auto ist was anderes als irgendwie, war mal früher zumindest mal das Symbol der Freiheit, der Bewegungsfreiheit. Also lass uns jetzt mal ganz kurz tief Luft holen und besinnen auf diese wahrhaftige und lass uns darüber nachdenken, dass wirklich diese alle Orchideenthemen so unfassbar wichtig sind, oder ist es vielleicht wichtiger, an diese Krankenschwester, der in der Stadtmitte auch Samstagnacht ihr Dienst leistet und der Feuerwehrmann, der vielleicht ihr große Liebe ist, der auch Samstagnacht in der Stadtmitte ihr Dienst leistet, aber niemals drei Kinder erziehen können in der Stadtmitte, weil er eine Wohnung sich nicht leisten können. dieses System, der Menschen, lass uns an sie denken und lass uns auf diese Tugendhaftigkeit wieder basieren. Und wir können nur eines machen, aber das machen wir mit Leidenschaftlichkeit, nämlich das Soundtrack dafür zu schreiben und zu singen und für euch die Songs zu spielen. Der eigentliche Soundtrack ist dafür, dass dieser Kompass wieder gefunden wird, was uns rausführt aus dem Labyrinth der Krisen.
Leslie Mandoki, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch in der sommerlichen hawaiianischen Umgebung. Wir danken für die Aufmerksamkeit und ich danke unserem heutigen Interviewpartner für dieses Plädoyer und für das Gespräch. Wir melden uns zurück, wünschen Ihnen alles Gute und halten Sie auf dem Laufenden, was auf der anderen Seite der Weltkugel sich noch alles tut, in der Hoffnung, wir könnten da ein paar aus dem Packeis der europäischen Politik herausreißen. Bis bald und alles Gute.